Henrik, du hast uns heute den Athletenmanager von Puma mitgebracht als Gast und der hat richtig interessante, spannende Eindrücke im Gepäck.
Usain Bolt, Constanze Klosterhalfen, Mondo Duplantis, Carsten Warholm, das sind die Leute, mit denen Dario Tippmann täglich zusammenarbeitet. Super spannender Job und wir blicken so ein bisschen hinter die Kulissen. Wie läuft das eigentlich, wenn Puma einen Spitzensportler verpflichten möchte? Worauf wird genau geachtet? Und wir werfen natürlich auch einen Blick auf die Produkte, die aktuell bei Puma angesagt sind. Welche Rolle spielt ein Carbon-Schuh im Wettkampf?
Das alles und noch viel mehr bei Einer rennt, einer hinterher, euer Lauf-Podcast.
Hallo lieber Schmitti, wir hatten hier in Hannover ein richtig tolles Sommerwochenende, wirklich endlich mal wieder Sommerwetter, Sommerbedingungen und es war pickepacke voll mit Sport. Ich glaube bei dir läuft es nach wie vor gut, ne? Was den Sport angeht und ich hoffe auch das drumherum.
Oh Henrik, immer besser, du. Es war auch tipptopp. Also erstmal sportlich, eine super Woche gehabt, es rollt immer besser, also sehr, 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 sehr gut. Am Samstag, kann ich gleich kurz detaillierter erklären, hatte ich echt die Top-Einheit des Jahres für mich persönlich. Ja, und sonst auch ganz drumherum, mir geht's gut. Du, ich mag dieses Hochdruckwetter, nicht zu heiß, nicht zu kalt, abends dennoch irgendwie frisch genug, dass man irgendwie die Bude gut durchlüften kann. Also das gefällt mir. Nee, es läuft gut. Also ich habe unter der Woche tatsächlich keine Tempoeinheit absolviert. Da hatten wir letzte Woche so ein bisschen intensiver drüber gesprochen. Also es war einfach stressig im Job. Ja, ich war viel unterwegs, kam dann immer irgendwie gestresst nach Hause und keine Power in den Beinen. Und dann dachte ich, ein Dauerlauf tut's dann auch. Ja, habe dann 3 Dauerläufe unter der Woche gemacht, ein bisschen Krafttraining und dann am Samstag umso stärker zugeschlagen. Also meine Tempo-Wechseleinheit, die ich ja auch mal wieder stolz gepostet habe da beim Instagram-Account, das lief sehr, sehr rund. Ja, also ich kann nicht klagen.
Aber du erzählst uns ja hier nicht die komplette Wahrheit, ne? Ich habe ja durchaus gesehen, dass du mehr als nur schnell im Einsatz warst, und das hatte mit deinem Job zu tun, du warst ja auf der Flucht, habe ich gesehen, ne? in deinem Beitrag, du wurdest gejagt, also da hattest du auf jeden Fall schon deine Tempoeinheit gemacht.
Also ich hatte erstmal den großen Durchbruch im seriösen Nachrichtenjournalismus. Es ist ein Nachrichtenmagazin, ja, auf Sat.1. Das ist jetzt nicht das, also das wird jetzt wahrscheinlich nicht das Bewerbungsvideo fürs Heute-Journal. Die werden mich jetzt nicht mehr nehmen. Ich bin vor Zombies geflohen. Also der Aufhänger war, es gibt eine Studie und ich meine, es gibt eigentlich zu allen Dingen irgendwelche Studien. Ja, und bei dieser Studie hat man halt geschaut, welche Stadt eignet sich im Falle einer Zombie-Invasion. So, Apokalypse, jetzt habe ich es. Apokalypse. Jetzt weiß ich, wie es heißt. Am besten, ja. Also da hat man verschiedene Kriterien, ja, bewertet. Und grundsätzlich kann man sagen, wenn die Zombies angreifen, ist es in der Stadt sowieso beschissen. Also da hat man Glück, wenn man auf dem Land wohnt. Und wenn man in einer Stadt wohnt, ist es in Gelsenkirchen am beschissensten. Also ich glaube, Gelsenkirchen, die tun mir schon so ein bisschen leid, die sind in so vielen Rankings an letzter Stelle und jetzt auch noch bei den Zombies. Also da gab es tatsächlich so ein paar Faktoren, die jetzt gar nicht völlig ausgedacht sind. Da geht es dann um Punkte, Infrastruktur, Krankenhäuser, wie viel Krankenhäuser hochgerechnet auf die Einwohnerzahl der Stadt und so weiter, ne? Fluchtwege und so ein Kram. Und also Gelsenkirchen, das war halt die Meldung. Ich sabbel jetzt schon wieder so viel drumherum. Gelsenkirchen ist die beschissenste Stadt im Falle einer Zombie-Invasion. Ja, und da habe ich so einen launigen Beitrag gedreht in Gelsenkirchen und einfach mal geschaut, was kann man denn hier noch irgendwie aus diesem letzten Platz rausholen? Hat man Angst in Gelsenkirchen vor den Zombies? Und wie kann man sich doch vielleicht verstecken? Und das alles in launige 2 Minuten gepackt. Und ja, da hat man schon so eine kleine erste Einheit absolviert. das stimmt.
Jetzt weißt du auch, warum ich Gelsenkirchen den Rücken gekehrt habe. Also es ist, sag mal, sicherlich in der Hinsicht die beschissenste Stadt, aber es ist nicht die einzige Hinsicht, in der Gelsenkirchen doch eher am Ende angesiedelt ist. Also ich bin da jetzt auch mittlerweile sehr froh, dass ich hier in Hannover wirklich eine schöne Stadt habe. Das war in Gelsenkirchen dann ein bisschen anders, war schon teilweise ein bisschen abenteuerlich. Also viele Jahre habe ich da gelebt, ne? Darf man nicht unterschätzen. Das waren,
das habe ich gar nicht. Ende,
lass mich mal eben rechnen. Fast 10 Jahre, ne? Also
du arme Sau.
7, 8 Jahre meines Lebens habe ich da verbracht. Da habe ich ja echt Glück gehabt.
Also wir wollen jetzt hier kein Gelsenkirchen-Bashing betreiben und ich sage jetzt mal, den ganzen Horror rund um Schalke 04 haben wir jetzt auch noch nicht einberechnet. Aber die Innenstadt ist nicht die schönste. So viel kann man, glaube ich, sagen. Aber drumherum gibt es auch in Gelsenkirchen nette Ecken. Und das ist aber so ein Punkt, weißt du, ich fahre dann da morgens hin, das Thema ist dann tagesaktuell, also es war jetzt nicht vorgeplant, das ploppt irgendwie morgens auf, einer schlägt es vor in der Konferenz, ja, und dann heißt es, Schmitti, das ist so was für dich, und dann fahre ich hier los, dann fahre ich dahin, dann überlege ich mir natürlich ein paar Sachen, dann drehe ich alles tagesaktuell, habe dann einen Kollegen dabei, der mich da unterstützt beim Dreh, und dann schneide ich alles und texte das Ding, so, und dann sitzt du noch irgendwann um 17.30 Uhr, wenn die Sendung beginnt in Gelsenkirchen im Auto und schickst gerade den Beitrag auf den Sendungsserver und dann fährst du nach Hause, hast noch so ein bisschen Stau, kennt man ja in NRW besonders gut und ja, dann bist du irgendwann um 7 zu Hause, ziehst schnell die Laufschuhe an, hast noch nicht viel getrunken und gegessen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich in Stresssituationen im Job, ich vergesse dann einfach zu essen und zu trinken. Das ist natürlich für einen Sportler tödlich. Ich muss mir da jetzt echt mal feste Rituale aneignen, um das nicht zu vergessen. Aber es ist leider oft so gewesen in der Vergangenheit und dann kommst du ja an und dann ist einfach nicht mehr drin als ein Dauerlauf. Ja. Naja, aber so habe ich... So
ist es manchmal, ne?
Genau.
Wir haben es ja in unserer letzten Folge ausführlich beschrieben, wie so, man da genau, durchkommt, auch durch ja. solche Phasen. Und die gehören halt einfach dazu.
Da kann man
nichts machen.
Aber ganz kurz, bevor wir zu deinem grandiosen Sportwochenende kommen und die Terrasse ist ja, wollte ich sagen, der Balkon eigentlich, die Dachterrasse ist ja auch endlich fertig. Nochmal ganz, ganz kurz zu meiner Einheit. Ich war so stolz. Weil es ist ja manchmal verhext und das kennt ihr auch. Ich war dann Freitagabend noch spontan mit Freunden was essen und habe auch nicht ganz eine Pulle, aber habe ein paar Weinchen getrunken und mir ganz gut den Wanst vollgeschlagen mit so leckeren Mese, sagt man, glaube ich, so arabische Tapas, ganz lecker. Tollen neuen Laden entdeckt. Naja gut, war dann so um 12, halb eins im Bett, bin morgens raus. Um 10 Uhr ist immer Training. Die Mädels beim ASV sind da sehr pünktlich. Und ja, dann ging es zur Sache und da wollte ich auch nicht fehlen und bin dann irgendwie kurzfristig 9 Uhr aufgestanden, habe gedacht, wirklich ein 40-Tonner ist über mich drüber gerollt, habe mir noch schnell ein Schälchen Müsli reingewirkt und ein Käffchen getrunken, ab zum Training und ich dachte, boah, ich bin so platt, jetzt, also wie soll ich das überstehen? Und dann kommt eben der Punkt, du läufst ein und so besonders toll war es noch immer nicht. So, und dann beginne ich mit der Einheit, gemeinsam mit der Anna Gehring, und auf einmal läuft es immer runter. Ich brauche dann so 2, 3 schnelle Tausender-Intervalle und auf einmal wurde es immer besser. Und ich habe gedacht, ey, Wahnsinn, das gibt's doch nicht. Also im Falle eines Wettkampfes an diesem Tag hätte ich in meiner Vorbereitung alles anders gemacht. Kein Wein getrunken, früher ins Bett gegangen, mir den Bauch nicht so vollgehauen und. Dann sieht man einfach mal, was so eine Tagesform ausmacht. Und wahrscheinlich auch die Tatsache, dass ich die ganze Woche wirklich nur ruhige Dauerläufe gemacht habe und mich eben nicht in dieser Stresssituation da noch irgendwie hab verleiten lassen, ja, im Training einen draufzusetzen. Und das hat sich dann eben sehr positiv in dieser Einheit ausgezahlt. Und jetzt komme ich auch gleich zum Ende, habe dann 12 Kilometer Tempowechsel in 48 Minuten gemacht, 4er Schnitt. Immer abwechselnd 1000er um die 3,30, mal 3,35, mal 3,33 und dann wieder ein 1000er so in 4,20. Da war auch mal einer in 4,18 dabei, aber auch mal in 4,25. Und das ist eine Einheit, also von der schwärme ich du besonders. Die gibt mir, ist auch immer sehr.
Absolut.
Also ja. Die gibt mir richtig Power. Ja, war ich stolz.
Tempowechselläufe, ganz klassische Methode, ne? Wenn man besser werden will, gerade auch so auf 10 oder Halbmarathon, auch Marathon, eine Sache, die ich sehr, sehr oft in mein Training integriere. Und das sind die Einheiten, die dir am Ende wirklich die Power geben, weil du einerseits natürlich diese schnellen Intervalle oft im Renntempo machst und teilweise auch sogar noch schneller, aber dann eben eine Pause hast, die ja eher in Anführungsstrichen eine Pause ist, die dich fordert, ne? Wo du dich nicht so richtig erholst, wo du ja weiter in der Belastung drin bleibst, die dann ja schon deutlich langsamer ist als jetzt dein Wettkampftempo, aber wo du einfach denkst, boah, jetzt komme ich hier aus dem schnellen Tausender raus, muss jetzt nochmal ein Tausender rennen, und das ist eben nicht dann diese Trabpause, die man sonst hat,
oft
bei Wadeneinheiten.
Absolut.
Und deswegen ist das ein sehr, sehr tolles Trainingsmittel, wenn man sich verbessern will. Also gerade für uns Straßenläufer, Halbmarathon, Marathon, ist das wirklich ganz oft angesagt. Also bei mir ganz klassisch immer 8-mal 1000-1000, ne? Also insgesamt sind das dann 16 Kilometer, wo ich dann gerne auch nochmal ja, so 3-4 Kilometer zum Reinkommen, auch im zügigen Tempo vorschalte, hinten drauf dann manchmal sogar auch nochmal 3000-4000 Meter gesteigert mache. Und dann hast du eine umfangreiche Einheit und hast eben eine Einheit, die dich richtig gut auf den Marathon vorbereitet. Also da bist du auf einem sehr, sehr guten Weg, wenn du dich verbessern willst. Du hast gerade eine interessante Sache noch angesprochen. Ja. Und du hast gesagt, Werk, du hast dich jetzt in dieser turbulenten Phase etwas geschont und fühlst dich eben heute gut. Und das ist eine Sache, die ich jetzt tatsächlich genauso erlebe. Also ich bin jetzt durch diese schreckliche, nervige Umzugszeit gekommen. Jetzt haben wir tatsächlich dann eben hier das meiste fertig. Man kann jetzt auch zwischendurch sich mal wieder so ausruhen, wie man es auch machen muss und will als Profi. Und sofort fühlt sich alles wieder viel, viel besser an. Also ich habe meine Bahnintervalle gemacht. Ich habe am Wochenende ein sehr intensives Wochenende gehabt mit mehreren Trainingsläufen. Also im Wettkampf Atmosphäre, aber ja, so wie ich als Training. Aber es läuft einfach wieder viel besser. Das Körpergefühl ist viel besser. Und so macht das Ganze dann natürlich auch wieder Spaß. Und so kommt man natürlich auch voran. Und deswegen gute Strategie, die du gewählt hast.
Du hast noch eins, und dann kommen wir zu deiner überragenden, du hast ja jetzt im Prinzip die Quali für die deutschen Meisterschaften mal ebenso erledigt. Da kommen wir gleich zu, weil ich sagen wollte, die Atmosphäre war eine ganz besondere in Köln. Ich fand das richtig cool. Da gab es nämlich irgendwie Frisbee-Weltmeisterschaften, ich weiß es nicht. Irgendwie waren da ganz viele Frisbee-Mannschaften aus der ganzen Welt, so kam es mir vor zumindest. Und dann dieses tolle Wetter, und da war so eine richtige sportive Atmosphäre, schon morgens um 10. Und das hat auch nochmal Bock gemacht, das beflügelt, ne? Wenn eben richtig viele Leute laufen, und in Köln wirklich mal Kompliment, diese Truppe da, Meilers Cologne, das ist so ein Verbund, so ein Verein jetzt, kann man sagen, dem schließen sich immer mehr Läufer hier in der Kölner Region an, die trainieren da auch um 10, und wenn du mehrere Leute hast, die dann da alle ihre Runden drehen, ihr Intervalltraining machen, das gibt natürlich nochmal richtig Motivation, und das war einfach geil.
Ja, genau wie hier in Hannover am Maschsee, ne? Wenn das Wetter schön ist, dann sind die Leute hier wie ich auf den Beinen, und das pusht dann schon irgendwie, wenn einfach viele Leute unterwegs sind. Es sind hier in Hannover tatsächlich auch extrem viele Läufer unterwegs, also ist mir aufgefallen, auch im Vergleich zu anderen Städten, was mir natürlich sehr sympathisch ist, und es ist einfach irgendwie einfacher, wenn du das Gefühl hast, du bist nicht der Einzige, der da auf zwei Beinen unterwegs ist und im besten Fall auch Sport macht, ne? Und ja. Deswegen, also das genieße ich tatsächlich hier gerade auch, ne? Gerade jetzt, wo der Sommer kommt.
Ja, genau, aber du hast ja tatsächlich die Qualifikation über 5000 Metern, über 5000 Meter auf der Bahn natürlich dementsprechend, hast du geschafft jetzt. Du bist einen schnellen 5000er gelaufen, kann man sagen.
Ja, mit Einschränkungen. Ich bin ja Kaderathlet, deswegen kann ich, wenn ich will, teilnehmen bei den deutschen Meisterschaften. Aber das Ziel war ja, das haben wir in der vergangenen Folge sehr ausführlich beschrieben, Tempo zu machen für meinen neuen Trainingspartner, den René Menzel, in Braunschweig, ne, bei einem 5000-Meter-Lauf. Und da sind wir ins Rennen gegangen mit der Zielstellung, so im Bereich 14:20 mal anzulaufen und dann eben für ihn möglichst lang dran zu bleiben. Das hat nicht ganz optimal geklappt in dem Fall, obwohl das Training eigentlich das hergegeben hat. Und dann war ich halt so bei 3000 Meter so ein bisschen in der Luft, weil ich gemerkt habe, er kann jetzt nicht mehr so mitgehen, wie wir es vorhaben. Die Runden wurden dann deutlich langsamer und ich konnte dann eben nicht mehr so helfen, wie ich helfen wollte. Da hatten wir tatsächlich sogar einen Kilometer fast in 3 Minuten drin gehabt. Und dann habe ich eben entschieden, jetzt laufe ich die letzten 2 Kilometer eben nochmal einen Tick zügiger und bin dann so gelaufen, dass ich tatsächlich dann die B-Norm noch für die deutschen Meisterschaften gelaufen bin. War cool, hat Spaß gemacht.
14,
war für mich dann 14, einfach auch eine gute, ja? 14:29, genau, 14:30 genau. Ist glaube ich die B-Norm, 14:29 gelaufen, und war für mich dann eben eine schöne Tempoeinheit auf der Bahn, weil ja, traditionell, ihr wisst das ja, mir macht es immer Spaß, meine Trainings in Wettkämpfe reinzulegen oder eben auch vor den Marathons gerne auch mal als Pacer in Erscheinung zu treten, um da eben dann so eine harte Tempoeinheit im Wettkampfrahmen zu haben, weil ich immer das Gefühl habe, das fällt mir irgendwie leichter und macht mir auch viel mehr Spaß, als wenn ich da relativ alleine wieder irgendwo stehe und dann dann mein Training machen muss. Und deswegen, das war einer dieser Dinger. Und eben auch heute, Sonntag nehmen wir auf, war dann eben noch Triathlon in Hannover. Und diesen Triathlon richten wir eben aus. Ich bin ja bei Eichels Event oder Eichels GmbH heißt es mittlerweile, die nicht nur den Hannover-Marathon ausrichten, sondern eben auch verschiedene andere Events. Und der Triathlon war eben eine unserer Veranstaltungen und bin da mit einer Staffel ins Rennen gegangen.
Du bist geschwommen, ne?
Wo man sich im Vorfeld, ich bin geschwommen, genau, wo man sich im Vorfeld bewerben konnte. Und dann hatte ich da eben zwei coole Partner, eine Partnerin, einen Partner, der dabei war, ne? Eine Schwimmerin, die, glaube ich, in der zweiten Bundesliga unterwegs ist, und ein Radfahrer, der hier in Hannover auch die Leistungsdiagnostik betreut, also auch so ein alter Haudegen, der schon immer in der Sportszene unterwegs ist. Und dann hatten wir auch viel Spaß und bin dann hier eben noch einen Halbmarathon unter Wettkampfbedingungen gelaufen. Ich glaube, eine Stunde 7 oder so habe ich dann gebraucht. Also war dann für mich so mein, unterfüttert noch mit ein paar mehr Kilometern, dass ich ungefähr auf 30 Kilometer heute kam. Und dann war das mein Longrun. Und dann war es ein sehr rundes, schönes Sportwochenende. Und hat mir viel Spaß gemacht. So, ne?
Da macht er mal eben Halbmarathon in 67. Ja, super. War das dann so ein, nennt man das Mitteldistanz im Triathlon? Ich glaube, ja, dann. Ne?
Genau. Diese,
ja, klassische, genau, richtig. Mitteldistanz.
Ja, du. So haben wir dieses Wochenende hier wirklich schön rumbekommen, haben Spaß gehabt und gutes Training auf der Uhr. Ne? Also auch Esther ist ja in Braunschweig gelaufen und dann total souverän auch die deutsche Meisterschaftsnorm gerannt. Ne? Hat das, wollte sich einfach hinstellen, um zumindest die Option zu haben, auch wenn jetzt der Fokus natürlich deutlich mehr auf die Straße und den Halbmarathon geht, hat sie da ganz cool das Ding in Braunschweig dann eben auch gewonnen. Waren auch einige gute dabei, noch aus Berlin. Blanka Dörfel kennt man, ne? Ganz cool und souverän gemacht. Da haben wir uns natürlich auch noch drüber gefreut. Ne? Jetzt hat man zumindest die Option, bei den Deutschen zu starten, wenn man es möchte. Und deswegen sind wir jetzt sehr zufrieden und gut, super, durch dieses Wochenende gekommen.
Super, ja. Und ich hoffe, dass es mit ihrer Achillessehne besser wird. Ne? Sie hatte da ja auch irgendwie Probleme in den letzten Wochen und war da leicht angeschlagen. Also das scheint jetzt ja auch wieder runter zu laufen, oder?
Also ja, bei Esther. Sobald der Stress sich legt, ne, geht es körperlich dann auch schnell wieder besser. Und das bei mir merkt man es deutlich, auch bei dir, du hast es ja selber gesagt, und bei Esther eben auch ganz deutlich. Und ja, deswegen, die Zeichen stehen auf dem grünen Pfeil nach oben und wir geben jetzt richtig Gas und bereiten uns jetzt eben auf die Höhepunkte vor. Und bei Esther ist es dann eben die Universiade oder World University Games, heißt es, glaube ich, mittlerweile. Für mich dann eben der Herbstmarathon. Und deswegen jetzt volle Fahrt voraus.
Ja, ich bin auch heiß. Ich werde weiter jetzt dranbleiben. Was mir so ein bisschen fehlt, ich mache nicht die Riesenumfänge. Ne? Das ist klar. Also wenn ich auf 50 Kilometer die Woche komme, dann ist das schon ordentlich. Ich glaube, diese Woche war es ein bisschen mehr. Ich habe heute einfach den Sonntag nochmal genutzt und bin ganz locker 17 Kilometer gelaufen. Wirklich easy going. Ich achte dann immer drauf. Ich habe mir jetzt ja auch mal so ein Pulsgurt für die Brust zugelegt, dass das auch exakt ist, und achte dann einfach, dass der Puls mal nicht so über 145 geht und versuche da wirklich im aeroben Bereich zu bleiben. Und das hat mir gut getan, ein paar Kilometer gesammelt. Ich glaube, diese Woche bin ich über 60 Kilometer, das ist schon mal super. Und ich werde jetzt auch mir nochmal den ein oder anderen Volkslauf rauspicken, und da wollte ich noch ganz kurz hinweisen auf die Hölle von Haldern, ja. Am 25.06. findet der statt, Henrik. Das Datum kennst du jetzt auch auswendig, oder?
Ja, genau, ist in NRW. Der Topsen ist da der Organisator, kenne ich schon lange, ist uns bei vielen Läufen auch schon über den Weg gelaufen. Ein super Typ, der wirklich auch mit viel Herzblut solche Rennen organisiert. Unter anderem Bocholt war auch dabei.
Genau.
Und ganz cool, was er da macht, ist, dass er eine Sammelaktion gemacht hat für, nicht mich direkt, aber für mich als Überbringer, und zwar für die Kenianer. Ne? Also da werden gerade im Rahmen dieser Hölle von Haldern werden Klamotten gesammelt, und die kann ich dann eben, wenn ich das nächste Mal wieder in Kenia bin, mitbringen und den Athleten und Leuten, die ich da kenne, eben zur Verfügung stellen, weil da eben natürlich ein sehr großer Bedarf ist. Und an dieser Stelle auch nochmal danke für diesen Einsatz. Ne? Ja, richtig cool.
Super Typ, der Topsen. Ja. Spitzentyp, und ich glaube, es gibt diverse Strecken zur Auswahl, Halbmarathon, aber auch Zehner, Fünfer, also einfach mal im Internet schauen, recherchieren, wer hier Bock hat in NRW, Hölle von Haldern, der Name ist Programm, habe ich gehört. Auf jeden Fall.
Ja,
auf jeden Fall gibt es da ordentlich auf die 12. Und wo du gerade angesprochen hast, Klamotten, wir haben heute ja einen super interessanten Gast. Der kommt über dich, über Henrik, vielleicht, ja, 2, 3 Sätze zu ihm.
Genau, wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir haben heute wirklich einen super interessanten Gast. Wir haben das Gespräch schon vor ein paar Tagen aufgezeichnet, deswegen wissen wir, was gleich Thema sein wird alles. Dario Tippmann ist Athletenmanager bei Puma. Und daher kenne ich ihn natürlich auch, ne, unter anderem eben auch für mich zuständig, aber eben auch für ja alle oder die größten internationalen Athleten. Ne? Also hat schon Kontakt gehabt zu Usain Bolt, als Mondo Duplantis kann er in WhatsApp schreiben, den Weltrekordhalter im Stabhochsprung, und wirklich eine Menge gesehen von dieser Welt, eine Menge coole Sachen gemacht und hat da wirklich einen Job, den man schon meiner Meinung nach wirklich als Traumjob bezeichnen kann, wirklich zuständig für die Weltklasse-Athleten, die bei Puma unter Vertrag sind. Und er gibt uns in diesem Gespräch wirklich richtig spannende Einblicke, auch hinter die Kulissen, ne, was tatsächlich dann so passiert, wenn ein Athlet den Weg zu dem Ausrüster findet, auf welche Kriterien wird da geachtet. Unter anderem auch beim Beispiel Constanze Klosterhalfen, die jetzt ja vor kurzem gezeigt wurde, was ja auch hohe Wellen geschlagen hat. Sehr spannende deutsche Athletin, wahrscheinlich sogar die beste Läuferin in Deutschland, die ja aller Zeit, kann man das so sagen? Ich denke schon,
ich glaube,
bei den vielen deutschen Rekorden, die sie hat. Aber ja, auch natürlich mit vielen Infos zu den Produkten, so welche Schuhe sind angesagt, ne? Also auch ein bisschen den Blick über den Tellerrand, so welche Rolle die Carbon-Schuhe spielen, welche Modelle wie ich zu empfehlen sind, für welche Anlässe. War schon sehr spannend und
absolut.
Gibt meiner Meinung nach eine ganze Menge her. Ne? Und
genau, ich hoffe.
Ja, ich denke, lohnt sich da reinzuhören. Und bevor wir loslegen, bevor wir zum Dario rüberschalten, kurzer Hinweis, im Nachgang dieser Aufnahme haben wir noch mal mit ihm ein bisschen gesprochen und wir geben euch hier im Rahmen dieses Podcasts die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen, das Puma extra für diese Folge ins Leben gerufen hat für uns. Es gibt zu gewinnen den Velocity Nitro 2. Velocity Nitro 2, täglich Brot- und Butterschuh von mir. Also da mache ich mit Abstand die meisten Kilometer drin. Ist ein Schuh, über den wir in dem Podcast hier relativ ausführlich besprochen haben. Und für Laufeinsteiger, aber auch für Leute, die relativ viele Kilometer zurücklegen, eine sehr gute Wahl ist. Und deswegen kurz der Hinweis, wenn ihr teilnehmen wollt an dem Gewinnspiel. Schmitti, da haben wir uns was ganz Lustiges überlegt.
Genau, und zwar, wir haben ja einen Insta-Kanal, einer rennt, einer hinterher. Und cool wäre es, wenn ihr eine kurze Story posten würdet und ja, erklärt, wen ihr aus eurem Bekanntenkreis, das muss jetzt kein prominenter Athlet sein, wen ihr aus eurem Bekanntenkreis gerne als Athletenmanager managen würdet. Welche Person hat es verdient, dass ihr ihn, ja, unterstützt und da als Manager zur Seite steht und da so eine kleine Insta-Story, oder? Das war der Gedanke.
Genau, also wenn ihr Lust habt mitzumachen, setzt euch auf den Stuhl von Dario. Ihr hört gleich alle Infos, wie genau sowas überhaupt läuft. Ihr vertretet einen großen Sportartikelhersteller und dürft völlig frei entscheiden, wen ihr unter Vertrag nehmen wollt. Versetzt euch mal in die Rolle und macht mal gern bei Instagram eine Story, verlinkt einer rennt, einer hinterher. Und erklärt uns, wer es sein soll und warum er dabei sein soll. Und so seid ihr in der Verlosung drin. Und ja, ein paar Velocity Nitro 2 könnt ihr gewinnen. Wirklich ein cooler Dauerlaufschuh. Aber jetzt lass uns
Leute,
unsere
genau.
Hörer nicht länger auf die Folter spannen.
Genau, hört
rüber
rein.
Zum Dario.
Genau, so machen wir es. Hört rein, gebt euch das gerne mal. Also es ist mehr als nur Product Placement von Puma. Viel, viel mehr. Wirklich, ich war auch fasziniert. Spannende Eindrücke. Ich hoffe, es gefällt euch. Bleibt fit. Macht euch eine schöne sportliche Woche, weiterhin sonnig und ja, bis die Tage. Haut rein.
Viel Spaß. Ciao, ciao. So, wir haben ihn euch gerade schon angekündigt. Dario Tippmann, Manager Sports Marketing bei Puma. Ja, eher gesagt Athletenmanager bei Puma. Toll, dass du da bist. Für mich einer der spannendsten Gäste, die wir bislang im Podcast hatten.
Ja, hi Hendrik. Danke für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein kann. Ich mache das Sports Marketing für Puma, unter anderem in Deutschland, aber auch in der Schweiz, in Großbritannien, in den Niederlanden, in Österreich, also in großen Teilen von Europa. Bin aber auch in Australien unterwegs und kümmere mich auch um unser USA Distance Running. Genau, ich mache jetzt den Job seit 5 Jahren. Ich würde sagen mit großer Leidenschaft. Komme selber auch aus der Leichtathletik. Bin mal 800 gelaufen. Leider jetzt auch nicht auf so einem professionellen Niveau wie du. Aber trotzdem ja mit viel Spaß und Leidenschaft dabei und genau.
Ja, Dario, auch von mir natürlich. Herzlich willkommen.
Ja,
mir wurde schon angekündigt vom Henrik. Das ist der Typ. Der trifft Usain Bolt und ich habe schon gedacht, ah okay, dann machen die wahrscheinlich so gemütlich auf Jamaika bei einem Kokoswässerchen so einen Schuhtest. Wahrscheinlich wird es nicht ganz so ablaufen, aber du hast schon tatsächlich Usain Bolt persönlich getroffen und stehst mit ihm in Kontakt, stimmt das?
Genau, also ich habe Usain schon persönlich getroffen, jetzt ich muss sagen, Usain ging, sag ich mal, ein bisschen auch an mir vorbei. Ich habe quasi 2018 bei Puma angefangen. Usain hat 2017 seine Karriere beendet. Heißt natürlich nicht, dass er keinen Kontakt mehr zu Puma hat. Aber ich habe so ein bisschen seine aktive Zeit hier verpasst. Deswegen sind ja meine Kollegen, die schon auch länger bei Puma sind, hauptsächlich mit ihm in Kontakt. Aber ja, es gibt immer wieder Berührungspunkte und er ist immer wieder bei Events präsent, sage ich mal. Also wir sind ja immer bei großen Leichtathletik-Events, eigentlich jetzt vor allem Olympia, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, sind wir auch immer mit Hospitalities präsent, wo er dann auch ist. Und ja, er ist öfters auch bei Puma noch, wenn neue Produkte vorgestellt werden oder, sage ich mal, eine Kollektion fürs kommende Jahr. Also er ist weiterhin sehr verbunden mit Puma und ich will es nicht sagen, es ist mittlerweile Normalität geworden, aber es gibt ja nicht nur Usain. Also ich treffe viele interessante Athleten wie Carsten. Ich war letzte Woche 3 Tage mit Carsten im Trainingslager. Aber auch Leute wie Mondo oder Gianmarco Tamberi sind einfach ja tolle Persönlichkeiten, sowohl sportlich als auch menschlich.
Ja, spannend auf jeden Fall.
Ja. Carsten Warholm, ne? Für alle, Mondo Duplantis kennt ihr sicherlich, Stabhochsprung, Weltrekordhalter, also wirklich die alleroberste Reihe. Ne? Mhm. Also ja, du hast eine Wahnsinns-Range, was so die Athleten angeht, mit denen du arbeitest. Also nicht nur wir arbeiten ja zusammen bei Puma. Gib uns doch nochmal so einen Überblick, so in was so die Schwerpunkte sind. Welche, ne, du bist Sportsmanager, Marketing, Running, aber arbeitest eben auch mit Athleten aus anderen Disziplinen zusammen.
Genau, so.
Gib uns aber so einen kleinen Überblick.
Also Running heißt jetzt in dem Fall bei Puma, kann man schon auch irgendwo Leichtathletik sagen. Das heißt also, wir arbeiten mit Sprintern, wir arbeiten mit Läufern, wir arbeiten mit Mehrkämpfern. Genau, und ich arbeite quasi mit Athleten aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Niederlande, aus Großbritannien, aus Australien und dann in den USA speziell Distance Running, also von 800 Meter bis Marathon. Ich bin erstmal der direkte Kontakt für die Athleten bei Puma. Wir binden Athleten bei Puma in sehr viele Geschichten mit ein. Es finden ja eigentlich schon regelmäßig Fotoshootings statt. Es finden Marketingaktivierungen statt. Wir haben vor allem auch, wir binden Athleten viel in unsere Schuhtechnologie ein oder Produktinnovation. Weil wir auch so ein bisschen die Philosophie haben, wir wollen Produkte von Athleten für Athleten schaffen.
Ist das ganz kurz, entschuldige, wenn ich da einhaken darf, kann man sich das auch so ein bisschen vorstellen, wie in der Formel 1, sage ich jetzt mal überspitzt, dass dann der Athlet sagt, hör mal, Mensch, Dario, hier vorne bei dem und dem Schuh oder dem und dem Spike, da könnte man da und da drückt es ein bisschen, da könnte man es so und so verbessern. Ist das richtig? Kann man sich das so ein bisschen so vorstellen?
Kann man sich so vorstellen. Also ich meine, ich würde da auch mal Spikes und Laufschuhe auch ein bisschen unterscheiden. Also wir haben natürlich prinzipiell mal sogenannte Inline-Produkte, das sprich Produkte, die einfach ja so im Verkauf sind. Und wir sind aber auch, uns ist natürlich auch klar, dass es gibt nicht einen Schuh oder einen Spike, für der jedem Sprinter oder jedem Läufer passt. Und da sind wir schon auch für unsere Topathleten. Vor allem haben wir schon auch die Flexibilität, dass wir da auch Anpassungen machen mit unseren Innovation Managern, mit unseren Schuhorthopäden, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ja, wir haben hier immer das Ziel, eigentlich schon einfach das passende Produkt auch für den Athleten zu bieten. Und das soll auch irgendwo ja Teil des Service bei Puma sein und auch eine Sache, die Puma vielleicht auch von anderen unterscheidet. Also ja, wir würden jetzt nicht zu einem Athleten sagen, oh ja, der Schuh passt nicht, also können wir jetzt ja da nichts machen. Wir würden schon erstmal versuchen, da eine Lösung zu finden. Natürlich gibt es auch mal in einzelnen Fällen einfach Sachen, wo es dann einfach auch nicht passt. Aber wir haben bis jetzt eigentlich fast immer eine Lösung gefunden. Und
Ja, spannend auf jeden Fall. Wie geht das dann im Prinzip weiter? Also du hast es gerade schon so angesprochen. Das heißt, du gibst es dann an die zuständigen Orthopäden, an Leute, die da diesen Schuh bauen. Und ja, dann wird da auch tatsächlich verändert. Und ich denke mal, diese Spitzenathleten haben alle ja persönlich angepasste Schuhe, oder?
Genau, also ich sag mal, prinzipiell hör ich mir erstmal das Problem an. Und mittlerweile würde ich sagen, habe ich auch eine gewisse Erfahrung und weiß, an wen ich mich in dem Fall einfach wenden muss. Wenn es jetzt, sage ich mal, eine leichtere orthopädische Anpassung ist, wie gesagt, dann haben wir unseren Schuhorthopäden, dann schicken wir da den Athleten hin. Dann schaut sich das unser Orthopäde auch nochmal im Detail an und macht dann auch vor Ort gleich die Anpassung. Wenn es jetzt, eine technische Anpassung an dem Schuh ist, dann wird da auch einfach unser Innovation-Team mit eingebunden. Beziehungsweise für die ist es einfach immer wichtig, Feedback von den Athleten zu bekommen, um auch die Produkte weiterhin zu verbessern, weil sie natürlich auch schauen, ob sie ja ein Schema finden. Ist vielleicht, okay, ist es bei dem einen Athleten schon mal aufgetreten oder bei dem hier. Und ja, jetzt haben wir den Fehler schon 4-5 Mal gesehen, vielleicht müssen wir einfach an der Stelle den Schuh nochmal überarbeiten. Und ich denke, das ist auch eine Sache, die Athleten einfach sehr zu schätzen wissen, dass letztendlich dann einfach auch ihr Feedback mit in ein Produkt einfließt, was dann auch in Verkauf kommt. Weil wie gesagt, was ich vorhin auch erwähnt hatte, letztendlich machen wir die Produkte von Athleten für Athleten wollen aber, bevor wir dieses Produkt eben in Verkauf bringen, Feedback von den Allerbesten haben.
Cool, jetzt bist du auch noch ein junger Mensch, ne? Wie alt bist du, Dario?
Genau, ich bin 28, werde jetzt 29 bald.
Cool, wie war das so, dein Werdegang? Also hast du so klassisch, ich sag mal, wahrscheinlich irgendwie BWL studiert und nebenbei Leichtathletik betrieben und bist dann da so reingerutscht? Oder wie lief das?
Das trifft es eigentlich schon ganz gut, genau. Ich hab BWL studiert, habe aber auch, mache eigentlich seit ich 9 Jahre alt bin Leichtathletik. Und ich würde sagen, seit ich 13 bin auch schon auf einem leistungssportlichen Niveau. Ich würde sagen, um bei einer Firma wie Puma zu arbeiten, ist es so als Eintrittskarte schon wichtig, auch ein Studium zu haben. Muss jetzt auch nicht unbedingt BWL sein, kann auch was anderes sein. Jetzt speziell für unseren Bereich, für Sports Marketing bzw. Athletenmanagement, ist es prinzipiell mal wichtig, dass du halt einfach viel Leidenschaft mitbringst und du bist letztendlich ein Experte in deinem Gebiet. Das heißt, es reicht jetzt nicht, wenn du einfach studiert hast und ein, zwei Mal die Woche läufst. Ich denke, du musst in gewisser Weise auch ein Nerd sein. Also meine Freundin sagt immer, ich bin ein kleiner Nerd, wenn ich morgens Podcasts höre beim Frühstück und dann beschäftige ich mich den ganzen Tag auf der Arbeit mit Leichtathletik schaue mir abends irgendwie noch ein Diamond League Meeting an und gehe dann selber ins Training noch. Also man muss einfach Feuer haben für den Sport. Gewisse Kenntnisse und auch sich auch ein Netzwerk aufbauen. Also dieser Job passiert sehr viel über Networking. Und da muss man einfach gut in der Szene drin sein. Und deswegen würde ich schon sagen, jetzt, also das Studium ist natürlich irgendwo eine Qualifikation, aber es ist noch wichtiger, dass man einfach sich in dem Sport gut auskennt und in dem Sport einfach Experte ist.
Ja, stark, ich sehe schon, ne?
Wie sieht denn so ein klassischer Tagesablauf bei dir aus? Du hast sicherlich einige Zeit, die du am Schreibtisch verbringst, aber reist natürlich auch unglaublich viel durch die Welt, hast ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Genau. Und, das darf man auch nicht vergessen, du bist auch der, in Anführungsstrichen, Weihnachtsmann, der ständig die Puma-Pakete verteilt. Ist ja gerade bei mir auch wieder vor ein paar Wochen her. Das hat man in der Folge auch mal etwas ausführlicher beleuchtet, was da alles so kommt und dass man sich da immer unglaublich drauf freut. Zweimal im Jahr dieses große Puma-Paket. Mhm. Das sind ja alles Teile, die in dein Gebiet fallen. Wie muss man sich das so genau vorstellen?
Also prinzipiell mal so generell zu meinem Tagesablauf. Er ist sehr unterschiedlich und das, finde ich, macht den Job auch reizvoll. Also ich würde sagen, ein großer Teil ist ja schon einfach Scouting. Also wir schauen, welche Athleten sind für uns, für Puma interessant. Und dann nutzen wir unser Netzwerk oder ich nutze mein Netzwerk quasi, um mit den Athleten in Kontakt zu treten. Also sei es mit Athleten direkt, vielleicht mit Coaches oder wenn die Athleten haben, auch einen Athletenmanager. Um anzufragen, ob Interesse besteht, mit Puma zusammenzuarbeiten und letztendlich dann auch den Vertrag auszuhandeln. Das ist, sage ich mal, ein Bestandteil der Arbeit. Ein anderer Bestandteil der Arbeit ist einfach, wir sind der direkte Kontakt zwischen dem Athlet und Puma. Also egal, was mit den Athleten bei Puma passiert, wir sind immer irgendwo involviert. Das ist uns auch einfach sehr wichtig bei Puma, dass wir dass wir den Athleten das Gefühl geben, dass sie Teil der Puma Family sind, wie wir es immer so schön sagen. Sprich also, dass nicht nur zweimal im Jahr Pakete kommen und Geld, sondern dass wir einfach in direkten Kontakt mit den Athleten stehen, über WhatsApp mal anrufen, hey, wie geht's denn so, was machst du denn so, können wir vielleicht dich auch irgendwo unterstützen. Dann geht es einfach so im täglichen Geschäft auch darum, Spikes ist ein großes Thema und Laufschuh, quasi was wir vorhin auch schon erwähnt hatten, ja, den passenden Spike zu finden, den passenden Laufschuh zu finden und hier im Austausch zu sein mit unserem Innovation-Team, mit unseren Orthopäden. Dann geht es darum, mit unseren Marketing-Teams quasi Fotoshootings zu koordinieren, wann hat der Athlet Zeit, wo könnten wir das machen.
Darf ich noch einmal ganz kurz dazwischen fragen, Dario, finde ich mega spannend. Wann ist denn ein Athlet für Puma für dich interessant? Also ich denke mal, du bist ein bisschen jünger. Ich habe das noch mitbekommen, so ich bin jetzt 40. Mhm. Für mich war Puma früher, ich sag jetzt mal, auf dem Schulhof warst du der Loser in Puma-Schuhen und dann hat sich diese Marke rasant entwickelt. Die hat ja eine es ist ja eine richtige Lifestyle-Marke geworden. Ne? Du hast das wahrscheinlich dann zum Schluss, ich weiß gar nicht, ob du Puma schon sozusagen als Lifestyle-Marke so wahrgenommen hast, aber bei mir war diese Entwicklung echt super rasant. Meine Eltern, das konnte man richtig sehen, wie Puma-Schuhe früher out, auf einmal auf dem Schulhof Puma-Schuhe angesagt. Da hat Puma ja richtig was getan. Liegt das vielleicht auch ein Stück weit daran, dass man da die richtigen Zugpferde einfach ausgewählt hat und? Das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Also vielleicht zunächst, wie findet ihr...
Ich würde mal in einem Zeitraum das Betrachten von den letzten 25 Jahren und ein bisschen weiter auszuholen. Generell kann man sagen, jetzt mal von der Sports-Marketing-Perspektive, wir waren um die 2000er waren wir schon mal extrem im Running-Bereich vertreten. Wir hatten 120 Kenianer unter Vertrag, wir waren richtig dick im Running schon unterwegs. Dann kam irgendwann so diese Ära von Bolt. Und in der Ära hat sich auch die Marke schon relativ stark auf Lifestyle auch fokussiert und ist teilweise schon auch ein bisschen weggekommen von dem sportlichen. Puma hat ja eine große Historie auch im Sport, auch vor den 2000ern. Um 2012, 2013 rum ging es dann hauptsächlich darum, einfach wieder ein gutes Gleichgewicht zu finden zwischen Lifestyle und aber auch trotzdem einfach eine glaubwürdige Sportmarke zu sein. Und das, was du ansprichst jetzt mit Lifestyle, da gab es dann natürlich Partnerschaften mit Rihanna, mit Selena Gomez, die schon auch die Marke Lifestyle-seitig, würde ich sagen, extrem vorangetrieben haben und extrem attraktiv gemacht haben. Wir sprechen auch intern immer von Brand Heat. Auf der anderen Seite war es dann schon auch wichtig, einfach den Fokus weiterhin auch oder nochmal stärker zu setzen, auch auf den Sport. Und da wurde ja so ab 2013 einfach wieder massiv in Sport und in die Glaubwürdigkeit von Puma im Sport investiert. Und ja, das ging auf allen Ebenen, wirklich mal im Sport. Also es ging im Leichtathletikbereich, im Motorsport, im Golf, im Handball, und dann 2018 wurde auch Basketball wieder gelauncht. Der Unterschied ist einfach irgendwo so ein bisschen, wenn du als eine etablierte Sportmarke bist, ist das Business ein bisschen konsistenter. Im Lifestyle-Bereich, wenn du gerade nicht den Trend triffst und die richtigen Schuhe auf dem Markt hast, entscheidet sich der Konsument auch für eine andere Marke. Aber wenn du gerade jetzt zum Beispiel in unserem Bereich, im Running-Bereich, wenn du einfach eine konsistente Linie an Laufschuhen hast, dann bleibt dir der Kunde im wahrscheinlichsten Fall auch treuer als im Lifestyle-Bereich.
Ja. Ja, spannend. Und schaut ihr jetzt so, im Prinzip geht man da auch die Social-Media-Profile durch, also sucht man auch bei Instagram, ich weiß es nicht, wie viel, holt man extra junge Leute, geht man auf bestimmte Zielgruppen? Ich meine, das werden auch ganz, ganz viele Details sein, aber vielleicht so die wichtigsten. Worauf achtest du, wenn du so neue Athleten an Puma binden möchtest?
Also ich würde prinzipiell mal auch hier zwei Gruppen unterscheiden. Ich denke einmal, gibt es natürlich einfach Athleten, die etabliert sind, auf die wir schauen, die einfach ein Niveau haben, wo sie bei Olympia-Weltmeisterschaften teilnehmen und vielleicht sogar auch in Finals vorstoßen oder Medaillen gewinnen. Das ist so die eine Gruppe, würde ich sagen, auf die wir schauen, und da spielt natürlich neben dem Sport, neben den sportlichen Erfolgen auch sowas wie Social Media Präsenz eine Rolle, keine Frage. Ist natürlich für uns auch interessanter, wenn auch eine gewisse Community hinter den Athleten steht. Jetzt ist natürlich auf Instagram so, ohne da zu weit ins Detail zu gehen, ich meine, da gibt es natürlich auch teilweise gekaufte Follower und so weiter, also muss man da schon auch ein bisschen detaillierter das sehen, aber allgemein gesprochen schauen wir schon auch auf die Social Media Präsenz und auch überlegen uns natürlich auch, wie vermarktbar der Athlet ist ob wir zum Beispiel jetzt, wir wollen natürlich schauen, dass wir zum Beispiel aktuell in allen Märkten, dass wir eine gute Running-Präsenz haben. Sprich, haben wir jetzt in den Ländern schon viele Athleten oder wer da vielleicht auch noch Nachholbedarf? Und die andere Seite an Athleten, auf die wir uns fokussieren, sind Nachwuchsathleten. Also ich bin auch, war es letztes Jahr zum Beispiel auch in Kolumbien bei der U20-Weltmeisterschaft und schaue da einfach auch nach der nächsten Generation an Athleten, weil wir natürlich auch immer weiterdenken müssen. Es gibt eine Generation nach Carsten Warholm, nach Mondo Duplantis, nach Molly Seidel. Und auch da müssen wir aktiv sein. Und da schauen wir dann schon, hauptsächlich aufs aufs Talent, auf die Erfolge einfach in dem Alter.
Ja, ganz, ganz spannender Punkt, Dario, den du angesprochen hast mit dem Talentscouting. Ne? Es ist ja so, zumindest habe ich das Gefühl jetzt, dass ja immer mehr Ausrüster wieder im Laufbereich Fuß fassen wollen und dementsprechend natürlich auch das Buhlen um Talente viel intensiver geworden ist als zum Beispiel zu der Zeit, wo ich so aus dem Nachwuchsbereich rauskam. Ist das ein Eindruck, den du bestätigen kannst? Und ist das, würdest du sagen, generell für den Laufsport, natürlich für euch macht es das ein bisschen schwieriger, aber für den Laufsport insgesamt eine positive Entwicklung?
Also ich würde es generell auf jeden Fall erstmal bestätigen. Also es gibt mittlerweile wirklich gewisse Athletenverpflichtungen, wo wir mit 5, 6, 7 anderen Marken um den Athleten kämpfen. Gerade im Distance Running Bereich, also alles von 800 bis Marathon, sind Athleten zurzeit sehr gefragt. Ich persönlich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung für den Laufsport. Es ist irgendwo auch nach dem Motto Konkurrenz belebt das Geschäft. Also fördert natürlich auch, dass einfach weiterhin ein guter Service geboten wird, dass die Schuhinnovation, die Schuhtechnologie weiter vorangetrieben wird. Ist natürlich auch für die Athleten gut, weil dann natürlich auch irgendwo, ja, mit mehr Nachfrage gehen natürlich auch für gewisse Athleten auch einfach die Preise nach oben. Und ich würde das prinzipiell natürlich positiv betrachten. Natürlich macht es auch meine Arbeit manchmal komplizierter. Aber ich würde es schon differenziert betrachten. Also ich bin natürlich auch selber Fan einfach vom Sport und ich finde es gut, wenn es viele Unternehmen gibt, die einfach in den Sport und vor allem in Running investieren. Ja.
Mal apropos Schuhe und so weiter, ne? Jetzt bist du der Experte, hast wahrscheinlich die ganze Palette auf dem Zettel. Ja, vielleicht, wir hatten das letztens mal in einer Folge. Ich bin so ein, ja, ich bin jetzt so ein 40-jähriger, ja, Typ, der noch alte Schuhe gewohnt ist. Ich habe immer mehr Probleme, einen Laufschuh zu finden, der mir irgendwie gefällt, der mir zusagt. Übrigens, am Rande, so einen Carbon-Schuh habe ich noch nie angehabt in meinem Leben. Soll irgendwie ein irres Gefühl sein. Habe ich jetzt übrigens Grüße hier. In Köln gibt es so eine Lauftruppe, die Meilers. Da habe ich einen getroffen, 46 Jahre alt. Lars ist jetzt eine neue Bestzeit gelaufen am Bayerkreuz, 33 Minuten 40. Und sagte, Mensch, ich hatte zum ersten Mal jetzt auch Carbon-Schuhe an. Die sind schon richtig, die bringen was, gerade wenn du auf dem Vorfuß läufst, die drücken dich nach vorne. Ich bin auch grundsätzlich Vorfußläufer. Wie sieht das so aus? Liege ich damit richtig oder ist das meine falsche Wahrnehmung, dass sich der Markt so verändert hat? Mir sind die Schuhe alle so weich gerade. Irgendwie ist alles free. Irgendwie schwimmt da sehr, sehr viel. Mir fehlt da so ein bisschen die Führung vorne am Vorfuß. Gefühlt war früher mehr an dem Schuh dran. Ich denke mir immer heute, wenn ich ins Geschäft gehe, jetzt zahlst du da unglaublich viel Geld. Ja, das ist natürlich auch eine Spanne von bis. Und hast dann da so ein bisschen Stoff in der Hand, ohne mit so einem Plastik, mit so einer Wischiwaschi-Sohle. Also ja, ich bin da irgendwie unzufrieden. Was rätst du so einem Typen wie mir?
Also ich würde sagen, jetzt wenn ich mal aus der Puma-Perspektive spreche, würde ich einfach mal sagen, probier gerne mal unseren Velocity aus, das Velocity Nitro. Das ist, würde ich sagen, ein Everyday Running Schuh, neutraler Laufschuh, den du für längere Läufe, kürzere Läufe verwenden kannst, eigentlich für alle Einsatzgebiete. Hat unsere Nitro Technology. Nitro Technology ist quasi ein Foam, ein Schaum, der sehr responsive ist, also einfach viel Energie zurückgibt. Wenn man noch nie einen Puma-Schuh angehabt hat, dann würde ich einfach mal den als Einstieg empfehlen. Jetzt generell, was du auch schon angesprochen hast, ja, mit Carbonplatte und der Foam ist sehr weich und so weiter, ist natürlich ein Trend, den wir eigentlich in der gesamten Industrie sehen. Der Foam muss natürlich auch, um Energie zurückzugeben, muss er natürlich auch in gewisser Weise sich ein bisschen komprimieren, um dann auch wieder Energie freizusetzen. Dementsprechend kann ich verstehen, wenn du dieses leicht instabile Laufgefühl hast. Letztendlich ist da auch hier wieder eine Carbonplatte da, um den Schuh zu stabilisieren. Ich denke, wenn man noch nie einen Carbon-Schuh gelaufen ist, ist es auf jeden Fall ein absoluter Wow-Effekt. Da kommt ja von Puma-Seite aus der Deviate Nitro im Endeffekt ins Spiel, was unser beliebtester Carbon-Laufschuh ist. Hat auch wieder unser Nitro-Schaum quasi in der Zwischensohle, aber eben auch eine Carbon-Platte als Stabilitätsstütze irgendwo. Ist eigentlich auch, kann man sehr gut für extensive Tempoläufe benutzen, aber auch mal für einen Tempodauerlauf, und man kann sicherlich auch einen Marathon damit laufen. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist ein Schuh, den ich noch kurz erwähnen will. Das ist der Forever Run. Den haben wir jetzt erst dieses Jahr eigentlich neu vorgestellt. Was ein sogenannter Injury Prevention Schuh ist. Also der hat sehr viel Foam, ist aber gleichzeitig aber auch relativ stabil. Wird von vielen von unseren Athleten einfach eingesetzt für regenerative Läufe.
Vielleicht, wo ich euch beiden Experten da habe, ne? Ich meine, das liest man immer wieder. So ein Laufschuh, den du mir jetzt empfohlen hast, so ein ich komme gerade nicht mehr, wie hieß er der Name?
Velocity.
Okay. Wie langlebig sind diese Schuhe? Wie viel Kilometer? Auch Henrik, was? Du rennst jetzt natürlich sehr, sehr viel Kilometer. Es hängt dann natürlich vom Gewicht des Läufers, der Läuferin ab und so weiter. Was sagt ihr so Pi mal Daumen? Und wie viel Paar Schuhe sollte man so im Schrank haben? Also ich bin so ein, das ist aber bei allen Klamotten so, auch bei der Jeans. Ich bin so ein Idiot. Ich kaufe mir irgendwie ein paar Sachen, dann ziehe ich aber immer nur die gleiche Butze an, bis die sowas von durch ist, dass ich mir eine neue kaufe. Oder obwohl ich die anderen im Schrank hängen habe, so ist es beim Laufschuh. Ich glaube, ich sollte mehr wechseln. Also was ratet ihr da? Wie sieht das aus?
Also da hat er gerade gesagt, der Velocity, der ist auch für mich in meinem Trainingsalltag der Schuh, mit dem ich mit Abstand die meisten Kilometer zurücklege. Also du hast tägliche Brot sozusagen. Ich komme damit locker über 1000 Kilometer, wenn ich möchte. Das ist immer die Frage, wie sehr man ihn auch verschleißen möchte. Aber ja, also die halten für mich wirklich sehr lange. Also wenn ich jetzt so ein großes Kenia-Trainingslager habe, dann nehme ich in der Regel, dann schreibe ich dem Dario gerne, ich bräuchte nochmal zwei Velocity, nehme zwei Velocity mit und komme damit dann auch über so ein Trainingslager, was 2 Monate in Kenia geht, wo ich dann aber auch wirklich richtig viel laufe. Das sind dann schon 200er Wochen, gerne 7, 8, 9 Stück von denen aneinandergereiht und da halten meine beiden Velocity immer ganz gut und klar, ich variiere viel, das hast du gerade auch gesagt. Also es ist gut, wenn du 2, 3 Schuhe in deiner Rotation hast. Wie gesagt, ich habe immer 2 Velocity parallel, habe dann eben auch einen schnellen Schuh da drin. Man kann den D-Weight Nitro nehmen, den du gerade eben schon, Dario, angesprochen hast, für die zügigeren Einheiten. Ich habe dann sogar noch die Stufe höher, den D-Weight Nitro Elite. Das ist der Schuh, womit man auch durchaus Wettkämpfe laufen kann oder auch dann die ganz harten Tempoläufe macht. Setze ich sehr gerne ein. Und habe in der Regel dann auch einen Fast-A dabei. Das ist mein Schuh, den ich zum Beispiel im Marathon trage. Also diese 4 Schuhe, die kommen in jedes Trainingslager bei mir mit und werden dann eben auch nochmal ergänzt um das ein oder andere Modell. Zum Beispiel den Forever One habe ich jetzt in meinem nächsten Trainingslager dabei. Der ist ja noch ziemlich neu. Oder eben auch andere Schuhe wie den Liberate. Den hatte ich immer ganz gern angehabt. Das ist ein sehr leichter Schuh, ist auch mal cool, da ein bisschen durchzuwechseln. Das ist so die Rotation, auf die ich immer setze. Und wie gesagt, die Langlebigkeit der Velocities ist ziemlich hoch, natürlich dann eben auch deutlich höher als bei so einem Carbon-Schuh. Und würde dir eben auch empfehlen, den Großteil deines Trainings eben damit zu machen. Und wenn du dann Akzente setzen willst, da dann eben auf Carbon auch mal zu setzen, auf diese Carbon-Schuhe.
Würde ich mich Hendrik auch anschließen. Also ja, wir empfehlen auch, sage ich mal, so ungefähr den Schuh so ja 800 bis 1000 Kilometer zu nutzen. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass der Schuh danach auseinanderfällt. Es ist einfach nur so ab einem gewissen Punkt, dass dann einfach der Energy Return und von dem Schaum einfach ein bisschen nachgibt. Prinzipiell jetzt mal sind die eigentlich sehr sehr langlebig und ich finde es auch sehr wichtig eben zu rotieren, also Minimum eigentlich 2 Paar zu haben, die du pro Woche abwechselst dann bist du gut aufgestellt.
Aber Dario, mal eben eine dazwischen gegrätschte, weil ich es spannend fand. Du warst Mittelstreckler, ne? Ein richtig schneller, ne? Wie schnell warst du über 800 Meter?
1,50 bin ich
gelaufen. Das ist ja schon eine richtig ordentliche, stramme Zeit. Und hast eben am Rande ganz kurz erwähnt, im Vorgespräch sozusagen, dass du jetzt so ein bisschen Zehnkampf ausprobierst. Wie kamst du auf die Idee? Finde ich ja mega cool.
Genau, also ich habe jetzt ungefähr dann so 10, 11 Jahre wettkampforientiert einfach 800 trainiert und bin Wettkämpfe gelaufen. Ich war einfach so ein bisschen mental ein bisschen müder vom Laufen und ist natürlich auch so jetzt mit dem Job, der verlangt natürlich auch viel. Ich krieg die Trainingseinheiten hin, die nötig sind, aber was einfach fehlt, ist die Regeneration. Ja, ich bin natürlich international dann auch am Reisen. Wenn man dann irgendwo auf einem Niveau bleibt und sich nicht mehr verbessert, aber trotzdem noch 8-9 Mal die Woche auch trainiert, dann macht's einfach nicht mehr so Spaß. Und ich habe gesagt, okay, ich brauche irgendwie was Neues. Ich möchte eigentlich Leichtathletik treu bleiben, weil ich den Sport einfach sehr gerne mag. Und dann habe ich mich hier in Herzogenaurach, gibt's eine Zehnkampftruppe. Da sind eigentlich viele drin, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, die einfach Vollzeit arbeiten, einen Job haben, der einen viel beansprucht, aber trotzdem noch Leichtathletik machen wollen. Ich würde jetzt sagen, Freizeitsport ist jetzt ein bisschen untertrieben. Es ist natürlich schon wettkampforientiert. Aber wenn ich jetzt am Reisen bin, dann ist jetzt mit Puma natürlich jetzt auch nicht immer meine erste Priorität. Ja, wo kann ich jetzt trainieren? Wo kann ich jetzt Kugel stoßen? Wo kann ich jetzt Stabhochsprung machen? Sondern ich schaue halt, dass ich mich fit halte, wenn ich unterwegs bin und wenn ich hier im Büro bin, dass ich dann so viel wie möglich trainiere. Was mir einfach Spaß macht, ist, dass es sehr abwechslungsreich ist. Du hast eigentlich gerade jetzt im Sommer, wenn du speziell an der Technik arbeitest, zum Beispiel von Kugelstoßen oder Diskus oder Weitsprung, hast du einfach in jedem Training irgendwie viel Abwechslung und immer was anderes. Und hat sich für mich eigentlich auch so bestätigt und macht mir auch weiterhin viel Spaß.
Welche Disziplin ist deine Hassdisziplin? Ich meine, am stärksten natürlich der 1500 Meter Schlusslauf. Ja. Wahrscheinlich auf die 400 kann ich mir vorstellen. Aber bist du auch ein Stabhochspringer?
Es würde ich gerne sagen, ist aber leider nicht so. Also Stabhochsprung ist natürlich, wenn man es nicht von Kind auf gelernt hat, schon eine sehr anspruchsvolle Sache. Es gibt da auch so ein lustiges Video von mir, was wir auch schon Mondo geschickt haben. Mondo Duplantis, der lacht sich schlapp, weil ich da komisch über die Latte falle. Die erzählen mir immer, ja, Dario, you need to try to flex the pole. Also du musst versuchen, den Stab zu biegen, aber bis du erstmal an den Punkt kommst, dauert es Jahre. Dann sage ich immer, ja, super, danke Jungs, jetzt habt ihr mir sehr geholfen. Also es ist definitiv Stabhochsprung, wo ich mich am schwersten tue. Aber es macht trotzdem auch Spaß, weil ich sag mal, das Niveau ist so niedrig, dass ich mich auch mit wenig Training verbessere. Und das ist für mich irgendwo auch das Wichtigste, dass ich mich einfach, dass da irgendwo so ein bisschen eine konstante Verbesserung drin ist und dann macht es auch Spaß. Dann ist es auch nicht so schlimm, wenn das Niveau nicht so gut ist.
Ja, cool. Ich meine, du kannst dir immer wieder Tipps.
Eine Sache liegt ja auf der Hand.
Ja.
Ne? Eine Sache liegt ja komplett auf der Hand. Gerade in unserem Podcast, wir haben ja immer auch den Bezug zu Hiwox jetzt schon geknüpft. Und als Zehnkämpfer bringst du da natürlich die idealen Voraussetzungen für mit, auch da dich mal zu probieren. Und wenn ich mich nicht täusche, ist Puma ja auch bei Hiwox sogar Partner, ne?
Genau, richtig. Also ich muss sagen, es ist nicht ganz mein Gebiet, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir da Partner sind. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie genau diese Partnerschaft aussieht. Aber ja, auf jeden Fall ein reizvolles Event.
Ja, ich könnte dir einen Tipp geben, da gibt es einen Typen, Schmitti in Köln. Ja, der ist jetzt schon 40, aber der wird nochmal richtig angreifen. Ganz scharf, ganz, ganz scharf. Der wird sich die Hiwox-Welt, will ich sagen, noch umschauen. Ich nenne jetzt noch kein Datum, ich halte mir da noch einiges offen, aber ich habe jetzt mal so einen Schlitten angeschoben, mal mich so ein bisschen an den sogenannten Wall Balls und Burpees probiert und ich sehe da noch enormes Entwicklungspotenzial. Nicht nur für Puma.
Ja. Das ist schon mal gut. Also falls wir tiefer in dieses Thema einsteigen, Sponsoring, dann bin ich quasi, dann weiß ich auf jeden Fall, an wen ich
mich wenden soll. Gar kein Problem. Ich bin jetzt bei 400. Ich bin jetzt bei 402 Followern in meinem privaten Profil. Da können wir ganz schlagartig. Also wie gesagt, hab keine Scheu, sprich mich einfach an. Ja, das also ist auf jeden Fall cool. So viel. Wie ist das eigentlich bei euch im Puma-Büro? Ist da Sportpflicht? Gibt es da einen Einstellungstest?
Also Sport ist keine Pflicht, aber man sieht natürlich schon auf jeden Fall, dass sehr viele sportliche Leute unterwegs sind. Das ist auch einfach ja ein sehr dynamisches und junges Umfeld auch. Also das Durchschnittsalter ist 32 bei Puma. Und das siehst du natürlich auch, wenn du hier über den Gang läufst. Also wir haben jetzt hier bei Puma in Herzogenaurach, ich glaube ungefähr 1500 Mitarbeiter. Und da würde ich sagen, machen bestimmt 80-90% regelmäßig Sport. Wir haben hier ein Fitnessstudio, was den Mitarbeitern zur Verfügung steht. Wir haben Beachvolleyballplatz, wir haben Tennisplatz, wir haben einen Fußballplatz. Leider keine Leichtathletikbahn, aber wir haben einen netten Wald daneben, wo man auch super laufen kann. Und ja, Sport wird da auf jeden Fall ganz groß geschrieben und ja, ist auch immer, würde ich sagen, auch ja, viel Flexibilität da, was das angeht. Also man kann auch durchaus mal sagen, man macht jetzt spielt jetzt um 13 Uhr eine Stunde Tennis und dann geht's halt danach weiter mit der Arbeit. Also da ist auch viel ja, Verständnis da.
Also wir müssen jetzt natürlich noch über diese große Verpflichtung dem Henrik, über Konstanze Klosterhalfen, da müssen wir natürlich noch mal kurz drüber sprechen. Ich bin ja überhaupt nicht wie ihr beiden in der Szene. Ich rede aber, wie mir der Mund gewachsen ist. Ich sag dir jetzt mal meine Überlegung und du musst das überhaupt nicht kommentieren. Nur mein Gedanke, ich sehe ja in dir so ein bisschen schon so ein, also jetzt kennen wir uns nicht, ich habe da natürlich Oliver Minzlaff im Hinterkopf. Ich glaube, der hat auch selber, war er ein starker Athlet, hat bei Puma, ich habe den schon Puma-Schuhe aus dem Auto rausverkaufen sehen, so ungefähr, salopp gesagt, während seiner sportlichen Zeit. Ich würde behaupten, dass Oliver Minzlaff immer enge Kontakte zur Familie Konstanze Klosterhalfen hat, die Karriere verfolgt und so weiter. Ich würde behaupten, der ist nicht ganz unschuldig an diesem Wechsel.
Ja, es ist natürlich ein enger Vertrauter von Coco, schon über Jahre hinweg. Letztendlich hat sie jetzt aber ja offiziell einen anderen Manager, mit dem wir auch über den Vertrag gesprochen haben. Und ja, sind natürlich auch irgendwie stolz, dass wir Coco verpflichten konnten. Ja, sind gespannt, was jetzt den Sommer und auch die nächsten Jahre da rauskommt. Also für uns ist sie schon eines der größten Talente im Laufbereich auch und sicherlich auch vielleicht irgendwann mal im Marathon kann sie ja sehr erfolgreich sein. Also sie ist ja schon sehr erfolgreich.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja.
wär jetzt ein bisschen untertrieben, aber...
Warte, ja. Ich weiß nicht, wie viel du da sagen darfst. Baggert man da salopp auch formuliert länger an so einer Athletin, an dem Management rum? Baut sich sowas sehr lange auf? Oder gibt es da auch wirklich mal so Ad-Hoc-Entscheidungen, die irgendwie mit einem glücklichen Zufall, ich weiß es nicht, da muss wahrscheinlich alles passen, der eine Vertrag läuft aus, da gibt es eine Chance. Wie läuft sowas ab? Was kannst du da?
Genau, also ich meine prinzipiell jetzt bei Athleten wie Konstanze, die sind ja entweder schon oft schon auch haben Vorverträge einfach. Wenn man jetzt Athleten auf ihrem Niveau unterschreiben will, die selber noch nicht bei Puma sind, also sprich natürlich muss man sich auch an den vorrangigen Vertrag dann auch irgendwo orientieren, beziehungsweise gibt da das Management die Vorgaben. Wir haben natürlich, es ist irgendwo Teil unseres Jobs, sage ich mal, was ich auch schon erwähnt hatte, irgendwo in der Leichtathletikwelt ein gutes Netzwerk zu haben und die Möglichkeiten dann auch wahrzunehmen. Und ja, wir treten natürlich schon auch frühzeitig mit dem Management in Kontakt und fragen erstmal prinzipiell einfach, ob Interesse ist. Und wenn dann gegebene Zeit ist, sage ich mal, dann sprechen wir natürlich auch konkret über Zahlen. Ja.
Und apropos Ausblick, ne? Wir hatten jetzt nicht nur bezogen auf die Konstanze, sondern vielleicht auch produktseitig. Es war ja sehr cool. Im Rahmen des Boston-Marathons wurde übrigens auch der Wechsel von Konstanze bekannt gegeben. Deswegen war ich natürlich persönlich auch hautnah da dabei. Und in diesem Umfeld hattet ihr ja ziemlich groß aufgezogen Präsentationen von Schuhen und Produkten, die jetzt in den nächsten Monaten, auch Jahren kommen werden. Ich habe natürlich schon einiges gesehen. Ja, kannst du vielleicht auch für unsere Hörer so einen kleinen Ausblick geben, ja, was so auf uns zukommen wird? Vor allem denke ich natürlich da aus persönlicher Sicht an den Fast A2, die Neuauflage meines Marathonschuhs, den ich jetzt zumindest da schon mal am Fuß haben konnte, auch wenn ich jetzt noch nicht damit gelaufen bin. Der auch nochmal vom Gefühl her ein kompletter Gamechanger ist, aber auch die Velocities, die du gerade schon angesprochen hast, die gibt es ja jetzt aktuell in der zweiten Auflage. Da gibt es ja dann die dritte Version von. Was tut sich da alles?
Genauso hier auch vielleicht um ein, zwei Sätze davor auch noch zu sagen. Also wir sind ja jetzt seit 2021 circa wieder in dem Running-Bereich zurück. ja, haben sage ich mal, unsere Produkte vorgestellt mit der Nitro-Technologie, mit dem Schaum eben. Und wir wollen hier auch einfach eine gewisse Konsistenz halten für den Kunden, für den durchschnittlichen Läufer. Wir wollen hier eine Palette anbieten, die beständig ist, das heißt also, die sich nicht ständig ändert. Wir haben ja, was du auch schon angesprochen hattest, eben ja den Velocity 2, wir haben auch den Deviate Nitro 2, wir haben den Faster 2 und wir führen diese Palette weiter, um natürlich weiterhin Innovationen in den Markt zu bringen. Also jeder Schuh von jeder Reihe wird immer besser, würde ich schon behaupten. Vom Engineering, von der Technologie her, ist trotzdem einfach eine gewisse Beständigkeit drin, dass sich auch der Kunde nicht immer auf ein neues Modell einstellen muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch immer, wenn ich zum Beispiel mit meinem Vater spreche, der ist 60, läuft auch regelmäßig, wenn der jedes halbe Jahr im Laden einen neuen Namen sieht und ein Modell, das wieder ganz, ganz anders aussieht, haben wir einfach die Erfahrung gemacht, es ist schwieriger, Kunden zu binden, und wir möchten hier einfach über die nächsten Jahre konsistent bleiben, und deswegen werden auch diese Linien jetzt wie Velocity, Fast A, Deviate, wird's immer wieder Weiterentwicklung geben. Es wird ein Zweier-Modell, es wird ein Dreier-Modell rauskommen, und ja, das ist jetzt erstmal die Strategie.
Da bin ich wie dein Vater. Ich muss sagen, wenn mir ein Schuh einmal, ich habe mich schon geärgert, wenn mir ein so ein Schuh einmal gefällt und liegt, den würde ich mir, ich kenne ganz viele Leute, die schreiben sich dann alles auf und bestellen, die suchen die im Internet und so, der Klassiker. Da denke ich mir auch manchmal, weniger Entwicklung ist auch mehr. Also klar,
es fließt natürlich schon viel Innovation mit ein, aber es soll einfach eine gewisse Beständigkeit da bleiben. Ich muss dann auch immer schmunzeln, wenn ich zufällig mal im Outlet bin und dann bin ich mit meiner Mitarbeiterkarte da und dann spricht mich ein Kunde an, ja, ich habe hier so einen blauen Laufschuh, den habt ihr vor 4 Jahren mal gehabt. Ist natürlich immer, ist ja, Puma. Gut, erstmal, wir haben jetzt viele blaue Schuhe und kann jetzt nicht genau sagen, aber das zeigt einfach auch nochmal, dass es einfach auch eine gewisse Kundengruppe gibt, die einfach Beständigkeit haben will. Und ich kann es gut verstehen, wenn man sich an den Laufschuh gewöhnt hat, wenn der passt und man ist damit vielleicht auch eine gute Zeit gelaufen, dass man den auch gerne wieder hätte oder zumindest nur leicht abgewandelt.
Ja, auf jeden Fall. Also werde ich mich jetzt mal einlassen beim Schuhkauf und mal alles ausprobieren. War so schwierig.
Genau.
Hast du in deiner Laufbahn jetzt als Athletenmanager bei Puma so eine Geschichte, wo du sagst, das war richtig krass, eins deiner Highlights, du bist mit so vielen Top-Athleten, Promis in Kontakt gekommen. Was waren so, wenn du jetzt zurückblickst auf deine letzten Jahre, so die Sachen, wo du sagst, boah, das waren schon Erlebnisse, die hat man nicht in jedem Job, da erinnere ich mich super gern dran zurück.
Also ich würde sagen, wenn ich eine Sache rauspicken müsste, wäre es schon die Olympischen Spiele in Tokio. Ich meine, ich war jetzt als Athlet, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich nah dran war mit 1,50 an Olympia, aber natürlich hat man irgendwo schon so, gerade auch so als Jugendlicher irgendwo mal, ja, die Idee oder den Traum auch gehabt, selber als Athlet bei Olympia teilzunehmen. Ist mir leider verwehrt geblieben als Athlet, aber dann, ja, habe ich es jetzt mit Puma irgendwo, ja, mir auch ermöglicht. Und das war schon für mich ein riesen Highlight, sag ich mal, dieses olympische Dorf zu sehen. So viele Athleten aus so vielen verschiedenen Nationen einfach auf einem Punkt zu haben. Mir macht einfach dieser Austausch mit Spitzensportlern Spaß. Ich meine, einerseits sind es natürlich die sportlichen Erfolge, aber meistens sehen auch einfach sehr interessante Persönlichkeiten immer dahinter. Und da würde ich schon sagen, war es so in Tokio, ja, wenn dann einfach viele auf einem Fleck sind und du dazu noch einfach dieses olympische Feeling hast, auch wenn da jetzt natürlich auch Corona mit reingeflossen hat und es sicher nicht so war wie jetzt andere olympische Spiele, war es für mich schon, glaube ich, das größte Highlight bis jetzt. Ja.
Oh, das kann ich nachvollziehen. Ich habe auch immer fest an Olympia geglaubt. Ah, so bis 18, 19.
Ja. Noch ist es nicht zu spät. Ja, wenn Hiwox olympisch wird,
schlägt
deine Stunde.
Ja, das Problem ist hier bei meinem Arbeitgeber, Sat.1 ist da einfach der falsche Laden. Da muss ich zu öffentlich-rechtlich, so viel steht fest. Die werden ja auch weiterhin immer noch schön alle Teams, ARD und ZDF, da wird von beiden Seiten übertragen. Also da muss man noch ein Schlupfloch finden. Paris steht ja mehr oder weniger vor der Tür, ne? Also von Köln gibt es die direkte Thalys-Verbindung. Wahrscheinlich sollte man jetzt schon sich Tickets sichern. Ich weiß es nicht. Ja. Also da
also ich glaube, mit Tickets bist du hier schon relativ spät.
Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Ich meinte auch Bahntickets. Bahntickets.
Ja, gut.
Also ich, mal gucken, also ich habe mir schon überlegt, also den olympischen Marathon, gar nicht jetzt, Hendrik, ja, nein, Hendriks Teilnahme, den olympischen Marathon, da bräuchte man ja noch nicht mal ein Hotel, da fahre ich morgens mit dem Zug hin, mache mir da einen schönen Nachmittag an der Strecke oder wahrscheinlich Vormittag und fahre danach wieder mit dem Zug zurück nach Kölle. Also
absolut, das ist das vorteilhafte Marathon, ja? Den kann man von überall aus verfolgen in der Stadt.
Ja, ich glaube, dieses Jahr kann man ja sogar auch selber mitmachen, ne? Auch die für den Breitensport. Ich glaube, am selben Tag, wie die olympischen Athleten auf die Strecke gehen, kann man auch selber laufen, habe ich gehört. Also Schmidti, da kannst du dann die Zeit von Elliot nochmal jagen, wenn er überhaupt da hinkommt. Ne? Ist mir auch gar nicht so sicher, ob Elliot überhaupt nominiert wird für Olympia aktuell. Auch spannend. Aber ne, man kann, soweit ich weiß, auch selber teilnehmen.
Oh, das ist interessant, ja, ja. Also wie gesagt, fließt noch einiges an Wasser den Rhein hinunter, aber das habe ich im Hinterkopf. Ne? Alles ist möglich.
Ja, Dario, erstmal cool, ne, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Waren sicherlich für viele ganz spannende Einblicke in so eine Welt, in der man nicht immer mal reingucken kann. Abschließend, ich gebe dir auch ein bisschen Bedenkzeit, haben wir traditionell für unsere Gäste die Frage, ob sie einen Song beisteuern können für unsere Spotify-Playlist, die den Podcast so ein bisschen begleitet, schon seit wir eigentlich begonnen haben mit der ganzen Sache. Und ja, die ist mittlerweile sehr bunt. Also es geht in jede Musikrichtung. Und wäre cool, wenn du da vielleicht deine persönliche Note mit reingeben könntest. Vielleicht ein Lied, was so deine Laufkarriere geprägt hat, was dir Motivation gegeben hat. Wäre super interessant. Aber ja, denk nochmal kurz einen Moment nach. Schmidti, erzähl uns, wie geht's bei dir jetzt weiter?
Bei mir, ich weiß ehrlich gesagt jetzt noch nicht, was auf dem Plan steht. Bei mir wird es jetzt auch wieder eine spannende Woche geben. Ich meine, das ist schöner als Reporter. Du bist ja jeden Tag an einer anderen Geschichte dran. Also jetzt ist mein Job, würde ich sagen, auf eine andere Art und Weise ja auch spannend wie beim Dario. Ich weiß ja morgens in der Themenkonferenz, meistens um 9.15 Uhr, noch nicht, was mit mir so den Tag über passiert. Ne? Da werden dann verschiedene Themen diskutiert, wie das halt bei so einem Nachrichtenmagazin ist. Am Anfang ist es oft ein bisschen härter, hinten raus wird es bunter. Ich bin mehr für die bunteren Geschichten zuständig. Ja, und dann weißt du, um 17.30 Uhr wird irgendein Beitrag von dir laufen. Du weißt aber noch nicht was. Insofern ist da jeder Tag sehr, sehr spannend. Und man hat am Ende des Tages auch was geschafft, aber man weiß eben morgens oft noch nicht, wo es einen hin verschlägt. Ne? Insofern, ja, schauen wir mal. Die Wochen gehen weiter und ich versuche natürlich auch immer, das muss natürlich zu unserer Sendung passen, aber ich habe es ja auch geschafft, Dario, ich habe jetzt ein Hyrox-Thema bei uns platziert, müsste jetzt auch beim Frühstücksfernsehen überregional sogar laufen, nicht aus Werbezwecken, sondern weil es einfach ein geiles Thema ist, ne? Weil Hyrox ist gerade irgendwie im Kommen, ist eine krasse Sportart, ich glaube, alle Menschen, das finde ich dieses Schöne, um nochmal abschließend Werbung für diesen Sport Hyrox machen zu dürfen, das sind halt natürliche Bewegungen, neben dem Laufen gibt es da Schieben, Ziehen, Kniebeugen und. Das kann im Prinzip jeder Mensch machen. Und so habe ich das auch geschafft, mal so ein schönes Thema bei uns bei Sat.1 zu platzieren. Das freut mich dann immer wieder, weil im Fernsehen, ihr kennt das, oder bei dir natürlich jetzt Leichtathletik ausgerichtet etwas weniger, aber König Fußball dominiert alles. Dann kommt meiner Meinung nach viel zu wenig. Ja, würde ich mir auch viel, viel mehr bunte Mischung wünschen. Ne? Auch übrigens im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Aber das ist eine... Ach, da müssen wir viele Sendungen füllen. Naja, Leute.
Wir arbeiten dran.
Dario, dein Titel. Also ich stehe ja mehr für die Schnulzen bei uns im Programm. Ne? Henrik da für den knallharten Hip-Hop.
Also ich würde DNA von Kendrick Lamar hinzufügen. Also ist auf jeden Fall ein Song, den ich
wunderbar,
den ich eigentlich fast nur immer vor dem Wettkampf höre. Also ich, für mich ist schon auch immer so Musik war schon immer so ein bisschen so auch ein Ritual vor dem Wettkampf und ich hatte da ja so das ist unter anderem ein Song, den ich eigentlich fast immer nur vor dem Wettkampf gehört habe, um mich da in Stimmung zu bringen und genau. Den würde ich da hinzufügen.
Da gehe ich mit.
Ich gehe da auch mit.
Mal rein, das spielen wir euch mal kurz rein. Sehr cool. Ja, habe ich auch tatsächlich in meiner Playlist immer drin.
Wäre auch was für ein Usain.
Sehr gut.
Ja. Hat er eigentlich immer noch so einen guten Body, der Usain Bolt? Oder ist er auch ein bisschen schwammig? Ist er auch ein bisschen schwammig geworden?
Also ich würde sagen, er hat immer noch breite Schultern und dicke Oberarme. Es ist so ein leichtes Wohlstandsbrötchen, so ein dazugekommen.
So ist es. Die 12 Millionen, die auf einmal verschwunden sind, da gab es da mal so eine Geschichte. Ne? Auf einmal war irgendwie die Kohle weg. Aber gut, das müssen wir jetzt nicht, weil das hat nichts mit Puma zu tun. Aber da hat er irgendwie auf die falsche Bank gesetzt. Okay. Also Dario, super, vielen Dank. Spannend. Für mich sowieso. Tolle Einblicke und bin gespannt, wo wir dich noch überall erleben werden. Vielleicht wirst du ja auch bald über RB Leipzig, dann Red Bull oder den nächsten großen Laden. Dann kennt er uns nicht mehr, Henrik. Dann kennt er uns nicht mehr. Dann klopfen wir nochmal an. Hallo, der Schmidt hier aus Köln, Dario.
Das glaube ich nicht.
Wir rufen Sie zurück. Nein, Herr Schmidt, wir rufen Sie zurück. Wir rufen zurück. Alles klar.
Ja, danke dir. Ja, danke euch beiden auch für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht und wir sehen uns sicherlich irgendwann bald wieder. Zumindest Hendrik und Schmidti.
Ich halte die Augen offen, wo du mich scoutest.
Vielleicht treibt deine Hyrox-Karriere voran und wer weiß, was die Zukunft bringt.
Alles klar, ich werde jetzt bei jedem beim Obi-Nachtlauf habe ich schon gedacht, hier so ein Scout steht hier irgendwo am Rand, aber ich halte die Augen auf, ne?
Genau.
Dario, super, dank dir, cool. Hau rein.
Super, danke.
Ciao.
Ciao.